Jetzt bin ich aber schon 20 Jahre Unternehmer oder Unternehmerin und möchte mich jetzt also nachhaltig bewegen. Wie mache ich das?
Also das ist so mein Anliegen, dass es möglich ist, auch ein nachhaltiges Unternehmen, also dass ein nachhaltiges Unternehmen ein ganz normales Unternehmen ist.
Ich habe da jetzt gerade so eine Schwierigkeit im Kopf. Wenn man so einen Laden hat wie du, der darauf setzt, dass die Leute ja nicht so, auch nicht so häufig Klamotten kaufen sollen, da hat man dann nicht das gleiche Pech wie Tupperware?
Die Welt ist an dem Punkt, an dem sie ist, und sie wird sich nicht von alleine freiwillig zurückentwickeln.
Mittlerweile hört man ja Nachhaltigkeit überall.
Ja, aber es ist halt, man muss es ja irgendwie mal erklären, worum es dann ja auch geht, ne?
Und genau das machen die zwei im Podcast Ausredefrei.
Mit dem Nachsatz, das kannst du eigentlich auch selber machen.
Die Luft, das Wasser, die Erde, wie auch immer, alles, was wir hier tun und machen, alles ist miteinander vernetzt. Ja, das ist doch wohl mal einfach.
Ja, voll easy.
Mit Daniel und Boris.
Ja, richtig.
Ausredefrei.
Bitteschön.
Dankeschön. Herzlich willkommen, Boris. Hi.
Hallo und guten Tag.
Na? Ey, Boris, ich habe dich in der Zeitung gesehen.
Wo denn?
So.
Du mich?
Ja. Du mich nicht?
Nee. Ich habe ja keine Zeitung.
Ja, ich auch nicht. Aber meine Nachbarin. Und die hat dich gerade durch den Zaun gehalten, weil wir zusammen am Wochenende die Gräben und so weiter sauber gemacht haben.
Wo denn?
In unserem Kaff. Ja, und da gab es so ein Foto und da habe ich dich gesehen. Das heißt, wir werden immer mehr zu Influencern. Merkst du?
Unglaublich, ey. Ja. Meinst du, die haben das mal wegen uns gemacht?
Nein. Und wir waren auch, also es waren ja sehr viele Menschen da, wir sind nicht aufgefallen. Aber
500, ne, waren das, glaube ich.
Knapp 500, ja. 2000 Seelendorf, 500 Leute davon. Ja, ja, sicher. Boah, alles blitzblank. Freunde des Podcast-Sports, heute passiert Besonderes. Boris hält schon eine Karte in der Hand. Und wir haben nicht ohne euch gezogen und nur vergessen, auf Ön zu drücken, sondern heute hat das einen bestimmten Grund. Denn wenn wir eine Karte einfach so ziehen, dann ist ja immer der Zufall das Prinzip. Heute nicht Zufall. Heute, hey, wir haben einen Gast dabei.
Gästin.
Das ist jetzt mal, da frage ich mich aber wirklich, also sagt man Gästin?
Es wird nicht gegendert.
Der Gast spricht schon. Durfte sie da?
Und jetzt schreibt ihr die Kommentare, habt ihr schon erkannt, wer es ist?
Thomas Gottschalk.
Juhu. Na,
pass auf, wir haben also eine Expertin hier sitzen für ein bestimmtes Thema, welches auch auf einer unserer Karten vom Kleine Taten Postkartenkalender Thema ist. Und weiß nicht, Boris, möchtest du vielleicht erst vorlesen?
Ja.
Und dann stellen wir unsere Gäste.
Und du
Gästin
drückst auch erstmal die Karte, die Taste für die Karte.
Das Karussell
gehört dazu.
Aber wir haben noch gar nicht karusselliert.
Ja, wir tun nicht.
Mit, okay.
Hallo?
So, hast du gezogen?
Ja, habe ich jetzt schnell aus dem Stapel gezogen. Heute die Karte, die lese ich mal vor, wie immer.
Ja, das wird
beziehungsweise,
wieder schön.
Beziehungsweise, weil wir ja ganz viele Kartenkalender-Fachleute haben. Also die ist blau vorne. Ne?
Aha.
Da steht geschrieben, jeder hat eine zweite Chance verdient.
Och.
Und es ist so blau, man könnte meinen, es wäre Stoff.
Ja, so jeansig, ne?
Ja,
so sieht ein bisschen aus. Hattest du früher auch ein Jeans-Sparkonto? Ne, wie hieß das nochmal? Jeans?
Ja, Sparbuch.
Sparbuch, Jeans-Sparbuch. Jeans. Also, ja. Sag mal, dreimal nacheinander Jeans-Sparbuch. Ganz schnell.
Warum?
Weil es nicht geht.
Ja, deswegen.
Okay.
So, ich lese einmal vor. Mache ich ja immer gerne vorlesen, ne?
Ja, kannst du ja so gut.
Also, die Überschrift ist Kleidung.
Und?
Bis jetzt wissen alle schon Bescheid,
wer es ist. Ja,
unser klar. Gast ist. Ja, ja. Kleidung, dann Punkt, 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 auch eine Jeans. Was muss alles passieren, damit du deine neue Jeans in deinen, was? In deine neue Jeans schlüpfen kannst? Fragezeichen. Wir stecken schon 50.000 Kilometer in den Beinen. Die Reise beginnt in Kasachstan, wo die Baumwolle unter Einsatz von extrem viel Wasser angebaut wird. Von dort geht es zum Spinnen nach Indien. In China werden die Stoffe mit Hilfe von Chemikalien gefertigt. Genäht wird in Bangladesch, wo 100 Stunden Arbeitswochen normal sind. Du hast die Wahl, ob du dieses System unterstützen willst. Hast du schon mal auf dem Flohmarkt gestöbert oder Klamotten getauscht? Es gibt ja auch ökofaire Kleidung und so weiter. So, und ob das natürlich jetzt alles stimmt, was hier draufsteht? Vielleicht weiß ja unsere Expertin, ob das auch so ist.
Weißt du noch, wer die Karte damals gemacht hat?
Nee. Wieso?
Nö, würde mich nur, dann könnten wir nämlich die Person dann wieder heranzitieren und sagen,
Vielleicht stimmen die Zahlen ja auch schon gar nicht mehr, vielleicht ist es ja auch schon ganz anders.
Übrigens,
wir haben jetzt ja auch schon fertig auf dem Mond.
Als du mit Kasachstan angefangen hast, dachte ich, du liest Kassel vor. Da dachte ich ja, so weit wird der Weg ja nicht sein. Okay, aber kommen wir zur Gästin. Boris, die kennst du ja sehr gut.
Ne? Ja, ab und zu habe ich die schon mal kennengelernt. Ja, manchmal treffe ich sie auch, wenn jetzt, sie denn da ist.
Wer jetzt denkt, es wäre seine Frau, nein. So gut jetzt auch wieder nicht. Aber dann stell doch mal vor, wen haben wir denn hier sitzen?
Es ist die Steffi.
Ach, ne.
Ja.
Und die Steffi?
Die. Oh, kennt ja jeder.
Ja, klar.
Wenn es um das Thema Kleidung geht.
Ja.
Und die ist Kauffrau. Und nicht nur das, auch noch mit dem Hintergrund und Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Aber warum und was sie alles noch so macht und wieso, weshalb, das würden wir aber gerne von ihr selber hören. Deswegen begrüßen wir sie nochmal herzlich in der Folge. Schön, dass du da bist.
Ja, ich bin ganz gerührt. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, magst du dich kurz vorstellen und dann im Laufe der Folge noch alles Weitere?
Wir gehen direkt ans Eingemachte. Magst du dich?
Also ich glaube, das ist interessant für alle. Also ein bisschen was weiß ich ja, aber... Vielleicht magst du das nochmal auch den Hörern, die jetzt nun nicht gerade hier aus der Ecke kommen, weil wir haben ja international weltweite HörerInnen.
Kasachstan, Bangladesch.
Ja. Ja, natürlich sehr gern. Ich bin die Steffi. Ich bin 36 Jahre alt und habe seit 2018 in Soest den Öko-Modeladen Endless and Evergreen und seit 2023 auch dazu noch den Secondhand-Laden Neuverliebt, auch in Soest.
Mhm. Aber das hast du einfach dir so ausgedacht oder gibt es da auch eine Vorgeschichte, wie du dazu gekommen bist?
Also meine ehemalige Aushilfe würde wahrscheinlich sagen, mir wurde mit 16 Jahren die Kleidung einmal an den Hintern getackert und seitdem ist die da. Irgendwie, ja.
Voll geil, wenn die noch passt auch.
Ja, total praktisch und auch ressourcenschonend.
Ja.
Ja, also ich habe da damals angefangen halt zu jobben in der Modebranche, habe dann meine Ausbildung gemacht zur Kauffrau im Einzelhandel. In einem großen deutschen Modekonzern und bin dann da auch recht schnell aufgestiegen, habe dann aber mit dem Unglück von Rana Plaza 2013 so ein bisschen meine erste Sinnkrise gehabt in meinem Leben und habe dann gekündigt und nachhaltige Entwicklung studiert und habe dann aber während des Studiums ganz schnell gemerkt, ich bin so eine schlechte Arbeitnehmerin, ich muss mich selbstständig machen. Und da mir ja die Kleidung immer noch am Hintern getackert war, lag es sehr nahe, dass ich da wieder zurück in die Branche gehe und habe dann beschlossen, für meine geliebte Heimatstadt Soest, ja, ihr diesen Gefallen zu tun und meinen wunderschönen Laden zu eröffnen. Damals noch in einer Seitenstraße in Soest und dann zu Corona, hochschwanger, wo man ja sonst nichts zu tun hat, haben wir uns dann verdoppelt größenmäßig von der Ladenfläche und sind in die Soester Fußgängerzone umgezogen. Und da es immer ein Nervenkitzel war, ach ja, komm, noch was dazu, haben wir dann gesagt, noch ein Projekt. 2023 kam dann der Secondhand-Laden quasi in unserer Gründerstraße, in der Stiftstraße, wo wir damals halt angefangen haben.
Ey, ja, ich glaube, ich habe das außen an der Scheibe schon mal gesehen. Aber ich habe das noch nicht mit dir verbunden.
Den Secondhand-Laden meinst du jetzt?
Richtig. Mhm. Sag nochmal, ich bin ja, also du hast ja schon gesagt, im Vorgespräch, liebe Freunde, hat sie gesagt, dass sie unseren Podcast hört. Und dann weißt du ja, Boris ist ja der Held in Nachhaltigkeitsding und ich bin die dumme Stimme des Volkes. Deswegen frage ich jetzt, ich frage jetzt für einen Freund, ne? Ich weiß das natürlich, aber was war 2013 für ein Unglück?
2013 ist in Bangladesch eine Textilfabrik eingestürzt. Rana Plaza. Ach, und dabei sind mehr als 1000 Menschen gestorben. Und neben diesem Unglück gab es noch weitere, aber das war so stellvertretend für diese vielen, vielen Unglücke, die zu dieser Zeit passiert sind. Und mit den Ermittlungen zu dem Vorfall ist ans Licht gekommen, wie, ja, was für Missstände da so herrschen in diesen Textilfabriken. Das war lange schon bekannt, aber wurde halt nie gesehen von der Öffentlichkeit. Und diese Unglücke haben dazu beigetragen und natürlich sehr viel Arbeit von NGOs, unter anderem auch Deutschen, haben dazu beigetragen, dass es halt ja wesentlich präsenter wurde und auch uns Konsumenten, Konsumentinnen näher gebracht wurde.
Okay, ja, dann weiß ich auch wieder. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das schon so lange her ist. Verrückt, wie die Zeit rennt. Mhm. Also wie du schon sagst, passiert ja eigentlich leider häufiger was, aber okay, dann weiß ich da wieder Bescheid. Und jetzt mal fernab von Nachhaltigkeit, ne? Aber das Leben als Selbstständige, wie ist denn das so? Also bist du immer, also ist es immer so, dass man denkt, oh, wie der nächste Monat wohl läuft und so? Also ich mache ja nebenbei Musik und denke immer, puh, ich bin ganz froh, dass ich das nebenbei mache. Wüsste nicht, ob ich das Nervenkarussell dafür hätte. Da muss man schon irgendwie der Typ dafür sein. Bist du das?
Ich glaube, man muss ein Arbeitstier sein. Das heißt nicht, dass Menschen, die keine Arbeitstiere sind, sich nicht selbstständig machen sollten. Mhm. Aber es ist, glaube ich, schon ganz praktisch, wenn man auch generell so frettchenartig veranlagt ist. Soll ja auch manchmal Vorteile haben. Mhm. Und es ist aber trotzdem anstrengend. Ja.
Mhm. Okay.
Krisengeprägt, krisengebeutelt. Aber wir lassen ja den Kopf nicht hängen.
Und was mich da immer interessiert ist, war jetzt deine Entscheidung so, dass du sagst, das kann ich nur alleine besser machen, sage ich mal? Oder warum nicht die Entscheidung, ich gehe irgendwie in ein Unternehmen und mache es da irgendwie besser? Also im System oder irgendwie selber was kreieren?
Ja, ich bestimme so gern.
Ach so.
Ja, ich bin, also tatsächlich habe ich damals gekündigt und gesagt, ich möchte nie wieder Personalverantwortung haben. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, weil ich mittlerweile auch mehrere Mitarbeiterinnen habe und auch eine Auszubildende seit September.
Cool, toll.
Dass ich bin Arbeitgeberin. Mhm. Ja, das ist natürlich auch was Schönes, dass man auch merkt, dass man halt auch ein soziales Unternehmen hat.
Nee, aber das ist spannend, was du gerade sagst, weil das würde ja heißen, also du hast dann nicht nur sozusagen auf das Thema Kleidung geguckt, sondern das Nachhaltigkeitsthema ist ja gerade schon durch das Soziale schon mal erwähnt. Also würdest du es auch ganzheitlich betrachten als Unternehmerin?
Ja, das ist ja auch in unserer oder in meiner Unternehmensphilosophie festgeschrieben, dass alle Bereiche des Unternehmens nachhaltig gestaltet werden sollen. Also, dass immer diese, ja, man kann sie nicht mehr hören, drei Säulen der Nachhaltigkeit, das Soziale, das Ökologische, das Ökonomische ausgeglichen sein sollen. Also, die monetären Anreize sollten nie überwiegen über den anderen. Mhm. Das ist gerade in der, auch in der Slow-Fashion-Branche gibt es ja diese Anreize. Es gibt viele Trittbrettfahrer, viele, die dann auf nachhaltig tun, Hashtag Greenwashing und am Ende aber doch nur irgendwelche recycelten Polyester-Fleece-Jacken verkaufen, die uns aus den Händen gerissen werden würden. Aber da sagen wir nein, das entspricht nicht unserer Philosophie. Das ist nicht das, was wir verkaufen wollen. Das sind wir unseren Kunden und Kundinnen schuldig. Und ja, da spielt dann das Geld tatsächlich, also der lockende Umsatz, der winkende da keine Rolle.
Okay, das heißt also, deine, eure Kunden wissen, was sie an euch haben und da bekommen.
Ja, ich hoffe es doch. Boris, weiß ich nicht, du bist doch mein Kunde. Also ja, nicht ja, meiner, ja. Sondern Katjas. Aber so.
Genau, also, wenn ich da bin, dann ist Katja da.
Ist das, Moment mal, ist das bei euch wie bei einem Friseur oder was? Ich möchte aber lieber zu Katja.
Ja, also natürlich haben wir uns ja über die Jahre zum Glück eine sehr treue Stammkundschaft aufgebaut. Um die wir auch bedienen wollen. Also das, wir gehen ja in der, sind ja in der Vororder, das heißt 9 Monate bevor die Ware in die Läden kommt, fahren wir zur Messe, überlegen, was brauchen wir, gucken uns die Sachen an. Es wird dann produziert, was wir bestellen und natürlich ein bisschen mehr, aber jetzt keine Überproduktion. Und das stimmen wir schon sehr auf das ab, was unsere Stammkundschaft gerne bei uns hätte. Unter anderem der Boris, der dann sagt, ich brauche Businesshemden. Ja.
Okay. Aha. Ey, aber das ist auch, ich hab da jetzt gerade so eine Schwierigkeit im Kopf. Wenn man so einen Laden hat wie du, der darauf setzt, dass die Leute ja nicht so häufig Klamotten kaufen sollen, hat man da nicht das gleiche Pech wie Tupperware, die da irgendwie sagen so, okay, das, wenn das Ding mal kaputt geht, das Moped, dann könnt ihr euch auch in 30 Jahren noch melden und kriegt dann Ersatz, ist ja auch irgendwie, eigentlich ist das ja fürs Geschäft nicht gut. Aber ich meine, du hast ja schon gesagt, monetäre darf nicht oben stehen, aber überleben soll man ja trotzdem.
Ja, also im Studium haben wir ja ganz brav und artig gelernt, das ist ja die sogenannte Suffizienzstrategie, die wir da verfolgen. Das heißt, wir sind genügsam und wir versuchen das auch unseren Kunden und Kundinnen näher zu bringen, dass weniger mehr ist. Mhm. Wir müssen nicht auf Masse setzen, wir setzen auf Qualität und verkaufen lieber eine Hose, die hält und wissen aber, dass dieser Kunde, der sich diese Hose kauft, seine nächste Hose sehr wahrscheinlich auch bei uns kaufen wird.
Mhm. Okay, ja, stimmt. Dann seid ihr dadurch am Markt weniger austauschbar, ne? Das finde ich gut.
Ja, das ist unser USP.
Hier sind Sachen unterwegs.
Ja, kommt.
USB. Ja, ja. Ich meine, was ich spannend finde, halt eben, wie ihr das oder wie du das letztendlich oder ihr es hinbekommen habt. Also ich finde das halt beeindruckend, wie ihr die Vielfalt auch hinkriegt, weil, wie du ja schon gesagt hast, kaufe ich da ja jetzt nicht nur ein T-Shirt und vielleicht mal eine Jeans, sondern auch viele verschiedene Klamotten, die man so auch im Geschäftsalltag tragen kann. Also das finde ich schon bemerkenswert, weil das ja schon eine Vielfalt ist, die man erstmal anbieten können muss. Jetzt nicht nur, da ist jetzt ein Öko-Hemd, sage ich jetzt mal, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, und eine Öko-Jeans, sondern das ist ja wirklich ein ganz normaler Klamottenladen mit einem gewissen Angebot und einer gewissen Philosophie.
Ja, schön, dass du das so siehst. Finden wir auch. Wir sagen ja immer, es ist unser Tiny House. Vollgestopft bis zum Rand mit schönen Dingen.
Also jetzt nicht nur so Norweger-Pullis wie früher. Ich bin der Martin, ne? Kennst du den noch? Nee, stimmt, ich war ja auch schon mal bei euch, das kann ich bestätigen. Da gibt es auch Schweden-Pullis und Finnen-Pullis.
Ja, genau, also ganz Skandinavien ist vertreten.
Sehr gut, sehr gut. So Aktionen wie kaufe zwei Teile und du kriegst das dritte für die Hälfte, wird es dann bei euch wahrscheinlich nicht geben, ne? Oder dann ein bisschen doch, weil ja eine leichte Überproduktion da ist und dann muss es ja dann doch irgendwie auch weg. Also kommt das schon vor, dass man auch mal irgendwie... Ich will jetzt nicht Ramschware sagen, ist ja Quatsch, aber so Rabattgedöns, gibt es das trotzdem auch bei euch?
Ja, auch wir sind ein wirtschaftendes Unternehmen, auch wir müssen davon leben, von dem, was wir verkaufen, wir müssen Gewinn erwirtschaften und auch wir möchten zeigen, dass, also das ist so mein Anliegen mit beiden Läden, dass es möglich ist, auch ein nachhaltiges Unternehmen, also dass ein nachhaltiges Unternehmen ein ganz normales Unternehmen ist und nicht, dass ein nachhaltiges Unternehmen nur funktioniert, wenn alle ehrenamtlich arbeiten, wie in Weltläden oder dass ich, keine Ahnung, was bei meinen Eltern im Garten im Zelt wohne, weil nichts übrig bleibt, wovon ich leben kann. Sondern ich möchte zeigen, dass es wirklich auch, also dass wir professionell sind. Wir sind Profis auf unserem Gebiet. Das sind die Menschen, die die Ware produzieren oder produzieren lassen. Das sind die, die es verkaufen. Also alle in der Lieferkette, das sind nicht irgendwelche Menschen in Jesuslatschen und Jutehemden, die da irgendwie irgendwann zwischen 11 und 15 Uhr ihren Laden aufschließen. Also das ist ja lange nicht mehr so. Und ich bin da vielleicht auch der Streber in der Branche. Ich werde auch immer ausgelacht auf den Messen, wenn ich dann da mit meinen vorbereiteten Lookbooks mit Zetteln und Budgetplanung und so ankomme. Ich habe das aber halt auch gelernt. Ich bin Handelsfachwirtin, das ist mein Beruf. Geschäfte führen ist mein Beruf. Das ist sicherlich bei vielen in der Branche nicht der Fall. Die machen das ja aus ideologischen Gründen. Die sind oft Quereinsteiger, haben was anderes gelernt, hatten vielleicht mal einen Burnout oder konnten einfach in ihrem Beruf nicht mehr weitermachen, haben die Seite gewechselt, wie auch immer. Das ist bei mir zum Glück so, dass ich das aber von der Pike auf gelernt habe.
Und wo werden denn die Sachen, die ihr verkauft, gefertigt? Also kann man da sagen, das ist eigentlich immer in den zwei Ländern oder so? Oder das wird ja jetzt nicht in Bangladesch sein, nehme ich an.
Das ist natürlich auch in Bangladesch.
Ja?
Ja, klar. Mhm. Das ist in Bangladesch, in Kambodscha, in der Türkei, China und Portugal. Das sind so die überwiegenden Länder. Mhm. Das liegt ganz einfach daran, dass die Produkte dort hergestellt werden, wo auch der überwiegende Teil der Baumwolle wächst. Und viele unserer Unternehmen, also unsere Lieferanten, die Hersteller, die haben ja auch ihre eigenen Philosophien. Einige davon legen den großen Wert auf absolut transparente Lieferketten. Die anderen haben vielleicht eingeheiratet nach Indien. Wir haben zum Beispiel einen Lieferant, der macht hier so Heiztücher. Und der hat eine Inderin geheiratet. Und dann waren die zur Hochzeitsreise da. Und dann hat er diese wunderschönen Tücher gesehen und so entstehen viele dieser Unternehmen, dass die halt irgendwie in diese Länder kommen und die anderen, die dann einfach von der Philosophie sagen, wir haben schon immer Hanfmode gemacht, die wird in bestimmten Ländern produziert. Wichtig ist aber, das haben alle gemeinsam, diese eine große Sache, es muss fair sein. Die Ware muss absolut unter menschenwürdigen Bedingungen, mit Arbeitsverträgen, mit Arbeitsschutz, ohne Kinderarbeit produziert werden und Transparenz in der ganzen Lieferkette. Also das heißt auch, ja, Kasachstan, wo die Baumwolle viel herkommt, von da kurze Lieferwege in andere Länder, wo dann vielleicht weiter produziert wird. Oder wie Mela, das kennt ihr bestimmt auch, ist eine der größten deutschen Hersteller. Die sind auch, ich begleite die seit der Pike an quasi, die sind jetzt 10 geworden und die produzieren ausschließlich in Indien. Und da ist das Feld der Biobaumwolle unweit der Produktionsstätte. Das ist einfach bombastisch zu sehen, wie transparent und regional so ein Produkt entstehen kann. Und da sind die auch sehr stolz drauf.
Okay, das bedeutet aber für mich als Kunden, wenn ich jetzt in eine Kette, in ein Geschäft einer Kette gehe und denke, okay, hier, da habe ich jetzt ein Hemd, das soll 80 Euro kosten, da steht jetzt aber China drauf, dann sagt das aber gar nichts aus, ne? Also es man sagt ja, es gibt auch Läden, die dann ihre Ware zwar für teuer verkaufen und da irgendein Label drauf machen, Öko, was weiß ich, aber ich als Normalo weiß ja gar nicht, ist das jetzt wirklich alles fair hergestellt oder nicht?
Ja, dieser Siegeldschungel ist auch wirklich kaum durchdringlich, würde ich sagen. Also gerade als Endverbraucher.
Auf was kann ich denn dann achten, um sicher zu gehen? Also ich kann natürlich bei dir in den Laden gehen. So, und wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, Boris und ich, wir sind vielleicht im Herbst wieder in Berlin und dann kriegt er vielleicht wieder einen Triesel und wir shoppen gehen.
Ist dem so.
Haben wir schon mal, boah, weißt du noch, das eine Mal. Oh, oh. Wobei, da hatten wir eine Karte, ne?
Da gab es eine Fair Fashion Karte
in
Berlin. Das war cool. Da war nicht ganz Berlin aufgezeigt und überall waren dann so die ökofairen Läden quasi.
Ja.
Das
war cool.
Ja, naja.
Für dich nicht, aber für mich schon.
War total schrittintensiv auf jeden Fall. Aber also, weiß nicht, kann man sagen, so die großen Ketten, Finger weg oder so? Oder was hilft mir, um es richtig zu machen?
Also zum einen hilft es immer, in ein kleines Geschäft zu gehen, inhabergeführte Geschäfte und auf bestimmte Siegel zu achten. Das ist zum einen das GOTS-Siegel, Boris kennt das, du hast das sicherlich auch schon gesehen.
An Boris wahrscheinlich.
Das ist so ein kleines weißes T-Shirt auf grünem Grund. Aha. Das ist der Global Organic Textile Standard und der sagt aus, dass dieses Produkt biologisch produziert wurde. Und das heißt, es wurde nicht nur Bio-Baumwolle eingesetzt, sondern oder aus Bio-Baumwolle produziert, sondern auch mit Bio-Farben gefärbt. Das Gewässer wurde nicht verunreinigt, es wurden also Umweltauflagen eingehalten und auch Sozialstandards, die sind beim Global Organic Textile Standard aber nicht so gering, es ist auch nicht so hoch, es ist ein Ökosiegel und kein soziales Siegel. Mhm. Deswegen kann man auch noch sehr gut auf das Fairtrade-Siegel achten, das kennen die meisten vom Kaffee oder von der Schokolade, das gibt es auch für Textilien. Und dann gibt es seit einigen Jahren, Boris, seit wann gibt es den grünen Knopf?
Boah. Auch so ein paar Jahre, ne?
Ja, ich glaube so zu Corona.
Ja.
Das ist von der Bundesregierung eingeführt. Es ist so ein bisschen schwierig noch zu beurteilen, denn manche Unternehmen bekommen diesen grünen Knopf, bei denen man sich fragt, ob es jetzt nur die Bemühungen sind. Das kann selbst ich als Expertin für diesen Bereich noch nicht so ganz sagen. Viele unserer Unternehmen haben den allerdings auch. Also die haben sich auch zertifizieren lassen. Der Henning von Mela, der Chef, der Gründer der Firma Mela, der hat auch die Bundesregierung beraten beim grünen Knopf, weil er wirklich voll der Profi ist.
Mich würde noch mal eins interessieren, weil wir eben ja schon so ein bisschen über dieses nachhaltige Wirtschaften gesprochen haben. Weil das, was du jetzt gesagt hast, frage ich mich, du sprachst eben von einigen Quereinsteigern, die dann sowas machen. Und du kommst ja jetzt quasi ausgebildet als Kauffrau mit einem weiteren Schwerpunkt nachhaltiges Wirtschaften. Also ich meine, wenn man jetzt noch mal so Tipps für andere hat, sich sowas zu nähern, auch nachhaltig zu sein, dann ist es ja mehr als nur ein Buch zu lesen, oder? Ich meine, wie kann man sich da rantasten? Weil dieses zum Beispiel das Lieferketten-Thema, würde ich jetzt mal behaupten, war ja nicht unbedingt immer für jeden klar. Und du hast das jetzt so schön runtergebrochen. Das muss man ja irgendwo, muss man das ja lernen, oder? Lernt man das dann in so einem Studium, in so einer Weiterbildung? Oder gibt es das mittlerweile im klassischen Wirtschaftsstudium?
Ja, also Lieferkette oder Lieferkettenmanagement ist mittlerweile ja Bestandteil fast jeden Studiums. Also fast jedes Studium muss heutzutage auch Nachhaltigkeitsaspekte beinhalten. Ich darf es mir ja jeden Abend beim Abendbrot von meinem Mann anhören, der ja Professor ist für Umwelttechnik und sich dementsprechend häufig mit Nachhaltigkeitsthemen auch auseinandersetzt. Unsere arme Tochter, die darf sich das den ganzen Tag anhören von uns. Also als Endverbraucher meinst du jetzt? Oder nee, wenn man so, sich so in diese
Branche bewegt? Du hast ja eben selber so erzählt, wie ist das mit, oder Daniel hat ja auch interessiert, nachhaltiges Wirtschaften, also nachhaltiges Unternehmen. Also wie baue ich, wie bin ich nachhaltig Unternehmerin? Also eben viele fragen sich ja jetzt auch, also ich komme jetzt quasi aus so einer Ausbildung heraus und nehme das jetzt mit, weil es jetzt vielleicht ist. Jetzt bin ich aber schon 20 Jahre Unternehmer oder Unternehmerin und möchte mich jetzt also nachhaltig bewegen. Wie mache ich das? Weil, früher wurde es, glaube ich, nicht so unbedingt im Studium oder in der Ausbildung gelehrt. Also wie kommt man da hin?
Also wenn mein Unternehmen so alt wäre und ich würde mich transformieren wollen, dann würde ich mir wahrscheinlich externe Hilfe holen und würde zu zum Beispiel der Gemeinwohlökonomie gehen, die ja Gruppen extra dafür haben und Unternehmen beraten, um nachhaltiger zu sein, also um diese Transformation hinzubekommen. Wenn ich mich selber in das Thema einfuchsen möchte, dann würde ich wahrscheinlich deinen Klimafit-Kurs besuchen, um da erstmal Fuß zu fassen und überhaupt zu erkennen, was heißt das und welche Dimensionen hat dieses ganze Thema.
Mhm. Ja, weil ich überlege auch gerade so die kleineren, ne? Ich meine, wenn ich da irgendwie umschwenken will, wie mache ich das? Wie beschäftige ich mich mit diesem Thema?
Ja, das ist ja auch voll die Herausforderung. Als kleines Unternehmen oder als mittelständiges Unternehmen hast du ja auch die Verantwortung deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber und deiner Kundschaft. Die sind dir seit Jahren oder Jahrzehnten treu und du riskierst ja, die zu verlieren, wenn du dich transformieren möchtest, zum Beispiel andere Produkte einkaufen, andere Produkte produzieren und entweder deine Mitarbeiter machen nicht mit oder deine Kundschaft springt dir ab, weil die Produkte in dieser Transformationsphase vielleicht ein bisschen qualitativ weniger gut sind, weil das ja immer ein Prozess ist und die wollen dich nicht bis zum Ende begleiten. Ich vermute, da ist Kommunikation der Schlüssel. Mhm. Also wirklich ganz offen damit zu sein. Wir haben zwei Hersteller, zwei Lieferanten bei uns im Laden. Das ist einmal SKFK und auch Mesin. Mesin sagt euch vielleicht was. So, das kommt so aus dem Skaterbereich und so.
Ah, ja, früher, ne? Auch nicht.
Okay, also die machen eher, die sind eher so in Skaterläden zu finden gewesen und die haben sich transformiert und haben beide mittlerweile Ökomode. Und haben sich auch zertifizieren lassen. Und SKFK, das sind Spanier, die hießen früher Skankfunk. Die haben so ganz crazy asymmetrische Damenmode gemacht. Und das ist eine baskische Firma, die produzieren überwiegend in Spanien. Und die sind Vorreiter, was das angeht, mit Fairtrade-Baumwolle in Spanien zu produzieren. Das ist schon wirklich, also da kann man den Hut vorziehen. Die haben es geschafft. Also es gibt viele Unternehmen. Und die sind auch immer offen und bereit, anderen zu helfen. Also in der Branche, wenn man das möchte, dann helfen sich die Leute ja gegenseitig.
Das ist auch nicht überall so, ne?
Ne.
Das ist halt bei uns Ökos, ne? Wir sind ja, wir gucken ja alle in eine Richtung. Ich glaube, das verbindet einen total.
Ja, weil das ist für mich halt eben die Frage. Du hattest eben gesagt, du bist ja quasi, du kommst aus der Branche, bist quasi ausgestiegen. Ich mache es selber, ne? Und mache dann was Neues, mache einen neuen Laden auf. Oder ist es halt eben so, dass man auch sich transformieren kann, so wie du es gerade beschrieben hast. Ich finde das total wichtige Beispiele und total wichtige Ansätze, weil ja auch, glaube ich, auch viele, die ganze Welt, die unseren Podcast hört, das natürlich auch irgendwie ein Stück weit interessiert, wie mache ich das denn? Also deswegen kannst du eigentlich auch selber machen jetzt in diesem Podcast, heißt ja auch irgendwie, ne, du kannst dich selber damit ja beschäftigen. Und wenn wir mit Privatleuten sprechen, wie machen sie ihr Haus halt energetisch, ökologischer? Gibt es bestimmt auch viele Unternehmer, Unternehmerinnen, auch von kleinen Läden. Wie gehe ich da dran? Also muss ich wirklich aus einem großen Unternehmen aussteigen und alles selber machen? Oder gibt es vielleicht auch doch Wege, auch zu transformieren? Ne?
Ja, wir müssen uns ja auch transformieren. Also diese ganzen bestehenden Wirtschaftszweige, die kann man ja jetzt nicht einfach ad acta legen und neu anfangen. Die Welt ist an dem Punkt, an dem sie ist. Und sie wird sich nicht von alleine freiwillig zurückentwickeln. Und das wird auch kein C&A und kein H&M machen. Also wir brauchen ja irgendwie auch eine Transformation, also eine Möglichkeit, dass auch diese großen Konzerne den Weg finden. Das ist ein sehr zwiespältiges Thema, wo auch ich in meinen Kursen, wenn ich dann mal welche habe, da stehe und sage, ja, es ist immer eine Schwierigkeit. Sollte man jetzt nicht mehr bei H&M einkaufen? Wenn bei denen die Umsätze einbrechen, stehen die Näherinnen auf der Straße. Also das, diese Transformation zum Beispiel, das ist eine sehr, sehr große und da muss mehr geschehen. Aber ich denke, für kleine Unternehmen, da gibt es wirklich gute Möglichkeiten und Hilfestellung, da mittlerweile auch wirklich erfolgreich sich zu transformieren.
Jetzt hast du eben was von Kursen gesagt. Was für Kurse bietest du denn an? Oder für wen?
Das ist immer unterschiedlich. Aber bisher war das immer so für Frauengruppen, KFDs. Das sind diese Kirchen. Gemeinschaften?
Ja, da ist da. Ja. Habt ihr euch da noch nicht getroffen?
Nee, noch nicht, aber wir geben uns bestimmt irgendwann mal die Klinke in die Hand. Und aber auch im Rahmen der VHS. Mhm. Kinderferienkurse und
du dann warst auch schon einmal zu Besuch bei Boris im Kurs, im Klimafit-Kurs?
Ja, das ist ein bisschen ausgeufert. Ich wollte eigentlich nur, ich glaube, eine halbe Stunde oder 20 Minuten eben so ein paar Sachen zu regionalem Konsum sagen, aber diese Fragen, die da aufkamen, haben mich so zerschossen, dass ich weiß nicht, du hast es irgendwann abgebrochen und gesagt, Steffi, jetzt setze ich wieder hin.
Abmoderiert, ganz freundlich.
Und dann habe ich mich hingesetzt und die Fragerei ging weiter.
Hast du das lag ja nicht an dir, das lag ja also an dem Interesse, weil du das so gut erklärst und weil du das Wissen gebracht hast. Und die Kurse dann, also das war jetzt ja viel auch für Privatleute. Aber hast du das schon mal auch für UnternehmerInnen angeboten? Oder hast du schon mal sowas in so einem Wirtschaftsrahmen gemacht?
Nein, habe ich nicht. Dafür gibt es ja extra Menschen, die das machen.
Ich kann mir das nur vorstellen, weil ich mache ja auch tatsächlich, also nicht nur privat, sondern auch beruflich halt eben viel Kommunikation und Vorträge. Und ich weiß nur, dass gerade bei UnternehmerInnen halt es immer interessant ist, wenn es so praktisch wird. Also wenn wirklich jemand aus der Praxis erzählen kann, die haben alle keinen Bock mehr, diese Theoriepräsentation zu hören, sondern die wollen, wie hast du es denn jetzt gemacht? Wie hast du das denn jetzt hingekriegt? Also wenn ich über meine Themen spreche, die ich so beruflich habe, dann wollen die immer konkret. Jetzt sag, wie mache ich das denn jetzt? Habe ich verstanden, hör auf, Theorie zu erzählen. Wer hat das schon gemacht? Wie mache ich das jetzt? Wo fange ich an? Weil die wollen ja alle machen. Also UnternehmerInnen sind ja eigentlich MacherInnen. Das sind ja, und ich finde deswegen, finde ich das Match so gut mit unserem Podcast, weil du kannst ja eigentlich auch selber machen, den Leuten was an die Hand zu geben. Deswegen frage ich gerade, weil du hast so viel Wissen, was auch gut ist für die privaten Leute, sage ich mal, oder für jeden, der das sich interessiert, aber auch für die Wirtschaft finde ich das auch total spannend. Und für die kleinen Unternehmen.
Ja, also ich habe ja auch schon mal einen Vortrag bei den Lions gehalten.
Oh. Mhm. Okay.
Aber das war eher auch.
Hast du da auch so viele Fragen gekriegt wie bei mir im Kurs?
In der Tat.
Ja?
Ja.
Oh, cool.
Also nicht ganz so viele wie in deinem Kurs. Ja. Ich glaube, in deinem Kurs waren es ja einfach nochmal Menschen, die sich aktiv dazu entschieden haben, genau zu diesem Thema. Wo gehe ich denn jetzt einkaufen? Wo kaufe ich meine Tomaten? Ne? Wo kaufe ich das T-Shirt für mein Kind? Die auf diese Fragen eingegangen sind. Und das war ja auch eben Daniels Frage.
Genau. Ja, von den Labels habe ich ja jetzt, das habe ich verstanden. Und habe mir auch ein bisschen was gemerkt. Grüner Grund, weißes T-Shirt und so. Muss ich noch was wissen? Was hilft mir noch?
Ja, ich sagte ja auch, grundsätzlich ist es am besten, kleine Unternehmen zu unterstützen, inhabergeführte Unternehmen zu unterstützen. Und was auch immer hilft, gerade wenn man sagt, man fährt in eine Stadt, vielleicht mit der Family und man geht da bummeln oder man macht gemeinsam einen Ausflug mit einem Freund nach Berlin, dass man sich informiert, einfach bei Google oder bei Ecosia oder in irgendeiner anderen Suchmaschine einzutippern, Fair Fashion oder Ökomode der jeweiligen Stadt, und dann kommt da für gewöhnlich eine große, große Auswahl. Und wenn man aber sagt, dass der Geldbeutel reicht dafür nicht aus, dann ist es auch immer eine gute Alternative, auf Secondhand-Mode auszuweichen. Gerade bei Kindermode ist da der Markt ja wirklich riesig.
Ja, das kenne ich von meiner Frau, die dann immer auf diesen Kinderklamottenmärkten und so reinschmeißt und rausholt. Und häufig sogar mit Gewinn. Voll gut, ey.
Ja. Zum Thema Wirtschaften.
Genau. Die macht das, die könnte Vorträge halten. Also das ist schon auch immer mit viel Arbeit verbunden. Sie hat dann lieber diese vorsortierten Kinderklamottenmärkte, also wo es nach Größen sortiert ist und nicht, da ist Frau Müller und hat alles da von ihrem Zeug und da ist Herr Meier. Was natürlich dann auch bedeutet, musst du vorher alles dann labeln mit irgendwie welche Größe und bla bla und Preis. Aber ich glaube, es macht dir auch ein bisschen Bock. Und ja, und das ist natürlich. Ach so, da fällt mir gerade ein. Die Frage hatte ich eben noch, habe ich aber noch nicht gestellt, weil da Boris wieder irgendwie dran war. In deinem Secondhand-Laden, ne? Hängen da auch Sachen von H&M?
Ja.
Weil dann ist ja egal, Hauptsache das Leben geht weiter, ne?
Genau.
Okay. Hm.
Also es ist natürlich schwierig, mit Bekleidung von H&M, die man dort im Sale für 3 € bekommt, noch irgendwie, also da rechnet es sich eigentlich nicht mehr. Das haben wir wirklich nur noch im Laden, weil es vielleicht ein stylisches Teil ist oder weil wir immer so eine Resterampenstange haben, wo sich solche Sachen dann gut drauf machen. Die haben auch für gewöhnlich eine geringe Verweildauer im Laden. Aber damit verdienen wir nicht das Geld. Mhm. Und der Secondhand-Laden trägt sich auch noch nicht so ganz selber. Mhm. Was aber, der ist ja jetzt auch erst 1,5 Jahre alt. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wir bleiben trotzdem am Ball.
Und in deinem anderen Laden, Firsthand,
die erste Sahne, du, wie wir sie gerne nennen.
Die erste Sahne. Habt ihr ja auch noch andere Sachen außer Kleidung?
Ja, da haben wir auch.
Warum?
Ich sage ja gerne Klimbim. Das hören unsere Kundinnen nicht so gerne und unsere Kunden, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil das ein bisschen abschätzig klingt.
Abwerten.
Abwerten, ja. Also wir haben da auch so Home und Keramik. Das hatte damals den ganz pragmatischen Grund. Wir sind in einem denkmalgeschützten Gebäude, da scheint die Sonne drauf. Wir dürfen keine Markisen anbringen. Markisen sind auch hässlich. Und uns zerschießt die Ware hinter den Fenstern. Also die bleicht aus. Gerade diese Ökomode neigt leider dazu, weil die Fixierer darauf, die Farbfixierer, das sind halt Ökofixierer. Und die sind nicht so UV-stabil wie die Chemiekeule von anderen Firmen oder von anderen Herstellern. Und deswegen haben wir angefangen, Keramik ins Fenster zu stellen, weil die nicht ausbleicht. Und das ist so gut angenommen worden, gerade da in der Einflugschneise zur Soester Fußgängerzone direkt oben am Bahnhof, dass wir dann sagen mussten, okay, das wäre dumm, auf diesen Zug nicht aufzusteigen. Und wir haben einen ganz tollen Lieferanten für Keramik und Home. Und die sind selber auch aus einem Weltladen entstanden. Und da kann man die Geschichte auch richtig schön mitverfolgen. Mhm. Die produzieren übrigens in kleinen Partnerwerkstätten seit Jahrzehnten in China. Und da haben wir mittlerweile aber auch einen großen Aufsteller mit dran stehen, warum China? Weil wir merken ja auch immer mehr, dass die Sachen erschrocken wieder hingestellt werden, wenn dieses Made in China drauf ist. Und da versuchen wir einfach dieses Stigma so ein bisschen zu brechen auch und da Aufklärungsarbeit zu leisten.
Dann müsst ihr euch auch selber nicht immer den Mund fusselig reden, wenn immer die gleiche Frage kommt.
Ja, und oft wird ja danach gar nicht gefragt. Wir sehen es dann, wir nehmen das wahr. Da rennen wir dann ja auch nicht hin. Und so kann man das aber ein bisschen auch, genau, nonverbal erklären. Aber das ist tatsächlich der Grund, weshalb wir das auch haben. Und ich glaube, gerade in kleinen Städten und in so touristisch attraktiven Städten wie Soest, ist das einfach ein schönes Randsortiment, was ja wirklich gut ankommt.
Mhm. Okay, spannend. Also du würdest sagen, also wenn ich das jetzt mal so festhalte, globales Einkaufen ist vollkommen okay, wenn man auf gewisse Standards setzt, die auch nachkontrollierbar, nachweisbar sind.
Ja, natürlich. Ja. Wir können ja nicht eine globale Welt aufbauen, alle möglichen Länder von dem Konsum der westlichen Welt abhängig machen und dann die Zelte abbrechen und alle stehen und liegen lassen und sagen, na, mit euch wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben. Das ist auch eine ganz schwierige Geschichte, die könnt ihr ja mal mit irgendeinem Experten für Politik und globale Wirtschaftsprozesse besprechen, falls das mal irgendwann so eine Karte in eurem Kalender ist.
Bestimmt.
Weil das hat ja auch viel damit zu tun, was passiert gerade in China, was passiert in Indien und wie kann da Zusammenarbeit überhaupt noch aussehen. Und ich glaube aber, das führt zu weit.
Ja, aber sehr interessant.
Apropos führt zu weit, ich schaue mal gerade nur ein bisschen auf die Uhr. Wir sind jetzt gleich so bei 40 Minuten ungefähr. Ne?
Aber ich habe ja noch 1000 Fragen.
Ja, was machen wir jetzt? Wollen wir die alte Tradition aufleben lassen? Immer wenn Expertinnen da sind? Machen wir einfach 2 Folgen? Weiß nicht.
Weiß nicht, das hängt an der Expertin.
Ja. Wie viel teurer würde das?
Ja, schon erheblich.
dann machen wir es.
Ja. Okay. Nein.
Also hast du noch Zeit?
Ja, klar.
Cool.
Für euch doch immer.
Dann treffen wir uns offiziell in 2 Wochen wieder. Wir bleiben natürlich hier sitzen, aber ihr hört das erst in 2 Wochen. Okay, Boris, fass mal eben zusammen. Was war jetzt Teil 1 und was passiert in Teil 2? Also hast du schon eine Idee?
Ja, auch so deine Fragen, ne, die so gekommen sind, waren ja sehr interessiert in Richtung, wie läuft das so nachhaltig wirtschaften als Unternehmen, als Laden, als UnternehmerIn. Und ich glaube, das ist halt unter der Überschrift nachhaltiges Wirtschaften und Transformation ein Stück weit labeln kann, die Folge.
Aha.
Aber bei der nächsten Episode würde ich gerne noch mal tiefer in das Thema Kleidung, Fast Fashion, du hast eben Slow Fashion gesagt. Und diese, ich glaube, da gibt es noch viele Dinge, wo sich viele Menschen noch gar nicht richtig mit beschäftigt haben. Da würde ich gerne mal noch tiefer einsteigen. Auch wie das, was ich eben vorgelesen habe, ist das jetzt wirklich so mit so einer Jeans, die durch die Welt reist? Und wie ist es dann vielleicht bei einer anderen nachhaltigen Mode?
Genau. Okay. Ja, so machen wir es. Vielen Dank bis hierhin. Das war schön.
Vielen Dank, Steffi.
Die Steffi.
Die.
So, wir hören uns wieder, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Tschö.
Ausredefrei, der Podcast.
Ist das gerade eine Wortneuschöpfung?
Eine gute Frage.
Mit Boris und Daniel.
Kannst du eigentlich auch selber machen.